Hallo, wir sind Annalisa und Florian und ihr hört Bücherklang. In diesem Podcast möchten wir über Bücher reden und plaudern aus unserem Schreibleben. Und ich würde sagen, damit fangen wir tatsächlich auch an. Wie lief dein letzter Monat? Was hast du gemacht? Hast du deinen Bestseller endlich geschrieben? Fertig? Wie auch immer.
Ja, natürlich. Grundsätzlich sind alle meine Bestseller natürlich geschrieben, aber sie verkaufen sich natürlich nicht und niemand will sie lesen. Also das ist immer sehr komisch. Nein. Ich habe ein bisschen gefachartikelt, da auch ein paar Sachen fertig bekommen, die dann auch veröffentlicht wurden, so auf Golem. Und habe ein paar andere Sachen geschrieben und habe dann nachgedacht über so Schreibwissen. Also, keine Ahnung, man hört ja irgendwelche Podcasts, man liest irgendwelche Bücher, ne? Aber irgendwie fehlt mir so die Schreibwissen-Wiki, ne? Wo du dann, keine Ahnung, suchst nach wörtliche Rede und sie erklärt dir dann, wie du wörtliche Rede machst. Oder wahrscheinlich gibt es auch 100.000 Blogs natürlich, aber so irgendwie, das war so ein Gedanke, der hatte mich so ein bisschen umhergetrieben, wo man sowas sozusagen ja findet.
Das ist interessant, weil ich wollte sofort widersprechen, aber dann ist mir aufgefallen, es gibt keinen Ort, wo du wirklich alles findest. Also klar, es gibt super viele Blogs oder sowas, wo du dann irgendwie bestimmte Sachen suchen kannst. Also oder auf YouTube gibt es zu eigentlich fast allem irgendwelche Videos, aber es gibt jetzt keinen wirklichen, wie du meintest, Wiki, wo du wirklich alle Informationen irgendwie zusammentragen kannst, was ich gerade super spannend finde.
Ja, also ne, und ich sag mal so Videos und so, das ist halt dann, oder ein Buch, also so wirklich so ein freies Geschichtlein, was auch textueller Natur mehr ist, weil beim Schreiben geht es ja um Text, deshalb finde ich das auch besser. Also klar, ich finde auch Videos irgendwie, haben natürlich auch ihren Wert, aber zum Beispiel für mich persönlich so. Ich weiß nicht, kennst du das, du guckst ein YouTube-Video, du willst irgendwie wissen, wie was geht, das Video ist 12 Minuten lang und irgendwo dazwischen wird in den 3 Sekunden das erklärt, was dich eigentlich interessiert, ne, und da wird erstmal vorne gelandet. Und es wurde hier unsere Sponsoren und was weiß ich. Und das nervt mich wirklich sehr. Und deshalb, also ich bevorzuge eigentlich immer so die textuelle Variante, das kriegst du auch schneller gescannt, siehst hier halt, ah, guck mal, da ist die Geschichte, die du wissen wolltest. Ne? Oder es ist halt meistens einfach auch kürzer gefasst. Ne? So Videos ist das alles ein bisschen immer sehr viel.
Ich hab schon so 1-2 Mal nach bestimmten Dingen gesucht, weil ich zum Beispiel lange Zeit mir nicht sicher war, wie schreibe ich eine Action-Szene gut. Und dann habe ich halt nach genau das geguckt, gesucht und kam auf nicht viel, ist möglich, dass es mittlerweile mehr gibt, vor allen Dingen auf YouTube. Und dann war das prominenteste Video quasi ein, ja, so schreibst du eine Action-Szene mäßig. Und dann habe ich da drauf geklickt, weil ich war so, ich will wissen, wie schreibe ich gut eine Action-Szene. Und dann wurde darüber geschrieben wurde darüber erzählt, ja, und dann hast du irgendwie so 2 Armeen, die aufeinandertreffen. Und ja, dann kannst du das einfach machen, wie wenn du eine One-on-One-Action-Szene schreibst. Und ich war so, erklär mir bitte, wie ich eine One-on-One-Action-Szene schreibe. Und das habe ich bis heute kein Video dazu gefunden. Ich habe es mir mittlerweile selber beigebracht. Und das war, glaube ich, auch das letzte Mal, dass ich wirklich nach einer Sache gesucht habe, die mit der Erklärung, wie schreibt man irgendwas. Und sonst ist es einfach ein, okay, ich gucke mir halt jetzt mittlerweile super viel einfach Bücher an, die ich gerne lese und gucke, wie machen die AutorInnen das, was ich halt gut finde. Ich sehe, komm, wir werden jetzt unser nächstes Großprojekt, wird dieses Schreibwiki sein, oder?
Ich sag's mal so, ich habe noch ein anderes Großprojekt, was ich aber gleich, nachdem ich es mir ausgedacht habe, gleich wieder begraben habe. Cool. Erzähle ich dir dann, wenn wir bei den Büchern sind, noch von.
Okay.
Aber das ist ja das Problem, ne? Du hast eine Idee, noch eine Idee, noch eine Idee und das ist alles ganz furchtbar. Im positiven Sinne möchte ich sagen, aber auch im, ja, man stellt dann immer wieder fest, verdammt, man ist ja sterblich und wann soll ich das jetzt noch einplanen?
Sprich nur für dich.
Ja, ja.
Bis jetzt könnte es sein, dass ich unsterblich bin. Also bis zu dem Moment, in dem du stirbst, könnte es sein, dass du unsterblich bist. Just saying.
Bis das Gegenteil bewiesen ist, verstehe.
Genau.
Nein, und aber was du noch gesagt hast, den Punkt, den fand ich irgendwie ein sehr schöner Punkt, wenn man halt irgendwie denkt, wie mache ich sowas oder wie ist sowas gut? Einfach so bei Sachen gucken, wo man das gelesen hat und mal gucken, wie machen die das eigentlich? Also dann nicht mit dem lesenden Blick, sondern mehr so mit so einem analytischen Blick drauf gehen. Ne? Und ich glaube, das ist halt wirklich eine gute Sache, weil man hat ja auch irgendwie so Lieblingsautoren, Lieblingsliteratur vielleicht, dass man da dann ja mit reinguckt und sich dadurch auch inspirieren lässt. Ne?
Ja, das ist halt dann sehr der literaturwissenschaftliche Ansatz. Aber ich würde sagen, das ist ja auch, wenn du zum Beispiel zeichnen lernst oder sowas. Oder wenn du halt zeichnest, dann ist es ja oftmals so, dass du dir anguckst, wie haben jetzt die großen Künstler das gemacht, wie haben die das gezeichnet, und das ist halt jetzt der gleiche Ansatz, nur dass wir halt mit Worten arbeiten und nicht mit Formen, Farben und so weiter.
Ja, meine Lieblingsantwort ist, wenn jemand fragt, wie man irgendwas macht oder so, also in so einem Kontext, wo man sich so denkt, so okay, und dann als Einstieg immer dann mit Schwung, ne? Das hat auch den Vorteil, man hat dann selbst noch einen Moment länger Zeit, drüber nachzudenken, was man jetzt eigentlich wirklich antworten möchte. Ja, was hast du denn den letzten Monat so gemacht, getan und produktiv in diesem heißen Sommer geschafft?
Oh, die Temperaturen drücken gerade so hart. Also ich bin super hitzeempfindlich. Das macht es ein bisschen schwierig. Deswegen bin ich ganz viel nur noch am Existieren. Hab aber tatsächlich jetzt ein Buch ins Lektorat gegeben. Das soll ein ist ein Adventskalender. Es ist schon ein bisschen wild, dass dann einfach wenn es so irgendwie, keine Ahnung, fast 40 Grad sind, man einfach an einem Adventskalender arbeitet, aber muss halt so sein. Ich habe ansonsten genau ein Kapitel geschrieben und dann kam das nächste Lektoratsprojekt rein, also bei dem ich lektorieren darf. Ich hatte eine neue Idee, an der ich gerade arbeite. Es gibt gerade eine Pitch-Aktion von einem Verlag, den ich vorher noch nie gehört habe. Die heißen, glaube ich, Whisper Publishing oder so. Irgendwas in die Richtung. Und die haben eine Pitch-Aktion, bei dem tatsächlich der Pitch mich bis in meinen Traum verfolgt hat. Und dann war ich so, okay, gut, dann pitche ich das halt. Ich habe das, mein Projekt, also die Plotline habe ich mittlerweile ganz gut ausgearbeitet und will da jetzt die nächsten Tage tatsächlich mein Pitch schicken. Und ja, dementsprechend, das war erstmal so die kleinen Dinge, die nebenbei liefen. Und wie vielleicht Leute schon gehört haben oder auch nicht, am 4.7. ist der AfD-Parteitag in Erfurt und ich wohne in Erfurt und ich finde das nicht cool, dass die AfD bei uns da chillen möchte. Vor allen Dingen, weil das halt auch ein politisch aufgeladenes Datum ist, weil das ist genau 100 Jahre nach dem NSDAP-Parteitag in Weimar, was um die Ecke von Erfurt ist. Und das finde ich und ganz viele andere ErfurterInnen nicht so cool. Und wir haben rund um dieses Datum super viel geplant, also um halt Leute für die Gegendemos, also es gibt, glaube ich, 4 angemeldete Gegendemos, meine ich, ganz viele Leute zu mobilisieren, dass sie an dem Tag tatsächlich demonstrieren gehen gegen die AfD. Und das heißt, es war super viel Zeit, die jetzt da gerade noch reingeflossen ist. Es gibt super viele Aktionen, die jetzt in den letzten Tagen, Wochen, gefühlt Monaten passiert sind. Also ich glaube, wir haben uns jetzt super oft getroffen. Wir haben jetzt das letzte halbe Jahr ungefähr uns einmal die Woche zu einem Organisationstreffen getroffen und haben dann noch Stadtteilstreffen gemacht, um halt in den Stadtteilen zu quatschen, zu mobilisieren. Und dann gab es noch weitere und ich würde sagen, ich habe jetzt fast jeden Tag war ich jetzt bei irgendeiner Aktion und habe andere Leute unterstützt und das zieht sich jetzt natürlich noch ein bisschen bis zum 4.7. und noch darüber hinaus, um halt einfach die Awareness zu haben, so hey, wir haben darauf keinen Bock und wir wollen möglichst viele Leute mobilisieren an dem Tag gegen die AfD zu demonstrieren und aber auch möglichst viele Leute auch aus ganz Deutschland irgendwie nach Erfurt zu bekommen, die halt auch keinen Bock da auf die AfD haben. Und ja, deswegen, das war so irgendwie gefühlt das Hauptding, weil wie gesagt, das war jetzt irgendwie fast täglich irgendeine Aktion und irgendwelche Vorbereitungstreffen und was weiß ich. Und dementsprechend, das war super viel. Ich bin auch irgendwie nur gefühlt zur Hälfte der Veranstaltung gegangen. Mein Mann aber auch. Das heißt, es war auch gefühlt so, im letzten Monat haben wir uns gefühlt so 5 Minuten am Tag so wirklich gesehen. Außer wir waren ja zur Aktion gleichzeitig und deswegen war jetzt der Juni extrem voll und ich freue mich ein bisschen darauf, wenn das alles vorbei ist, um dann wieder ein bisschen runterzukommen. Auf der anderen Seite denke ich mir so, ich würde es, glaube ich, auch nicht anders wollen, weil es einfach eine super wichtige Sache ist. Und ich glaube, ich war noch nie politisch so aktiv wie jetzt in den letzten Wochen. Ja, das ist der Hauptteil von dem, was jetzt in den letzten Wochen bei mir passiert ist.
Ja, ich glaube, das zeigt ja auch nur, dass es dann auch Themen gibt, die halt einem wichtiger sind als Schreiben in dem Moment, ne? Und das dann auch was wirklich, ja, ich sag mal, sehr, sehr historisch auch aufgeladenes ist, ne? Und ich gehe auch mal davon aus, das wird auch mit Absicht so geplant worden sein, ne? Also da hat niemand gesagt, sondern.
Also offiziell war das ein Zufall.
Natürlich.
Inoffiziell ist es halt ein, sie haben nur das Datum bekommen, also sie wollten gerne Erfurt machen, weil es halt zentral liegt, und haben scheinbar nur dieses Datum angeboten bekommen, woran ich nicht glaube. Aber ich würde auch sagen, tatsächlich, es ist zwar jetzt gerade eine sehr politische Sache und es hat jetzt auf den ersten Blick nicht viel mit Schreiben zu tun, aber ich würde einfach mal behaupten, dass wenn die AfD an die Macht kommen würde, würde mein Schreiben, so wie ich es jetzt gerade mache und auch tun möchte, nicht mehr so existieren können. Und dadurch ist es durchaus eine Sache, die in alle Lebenslagen reinspielt. Und nur weil es jetzt im ersten Moment nichts mit Schreiben zu tun hat, wird es halt auf lange Sicht doch, hat es doch was mit Schreiben zu tun.
Ja, in unserem nächsten politischen Podcast besprechen wir dann auch, warum das Parteiprogramm der AfD ganz viele Sachen durchsetzen möchte, die mit den Leuten, die sie eigentlich wählen, überhaupt nichts zu tun haben, ne? Genau.
Du kannst mir gar nicht vorstellen, wie oft ich dieses Gespräch in den letzten Wochen hatte.
Oh, ich habe zumindest, denke ich, eine Ahnung. Aber ich würde sagen, wir machen hier mal einen harten Cut, damit wir heute noch zum Schreiben kommen. Und das wäre dann unser zweites Großprojekt, unser politischer Podcast, für den wir natürlich auch einen fancy Namen dann brauchen.
Politgeflüster?
Politgeflüster, hey! Genau. Aber wir wollen ja auch über Bücher reden, aktuelle Bücher, die wir im letzten Monat gelesen haben, aber auch manchmal Bücher aus unserer Vergangenheit. Das klingt irgendwie so schön mysteriös, Bücher aus unserer Vergangenheit. Und da würde ich dich fragen, was hast du uns denn so als erstes Buch heute mitgebracht?
Ja, wir bleiben beim Politischen. Ich weiß, du hast jetzt sehr versucht, von der Politik wegzugehen, aber mein Leben ist gerade geprägt von Politik. Ich habe das Buch 2033 von Bijan Moini, ich bin mir unsicher, wie man den Namen ausspricht, gelesen. Es ist ein sehr politisches Buch. Es ist eigentlich, also es ist ein Roman, und es ist so ein bisschen eine nahe dystopische Zukunft. Und dort gibt es zwei wichtige Parteien, also es spielt in Deutschland, es gibt zwei wichtige Parteien. Einmal die Reform, was so quasi so die Mitte beziehungsweise eine linke Partei ist, und es gibt den Aufstand, was dann eine rechte Partei ist. Und der Aufstand ist jetzt in die Regierung gewählt worden und jetzt ist es halt so ein bisschen, es wird sehr gut gezeigt, wie schnell eine Partei, die in der Regierung ist, es schafft, dass mit den Hilfsmitteln des Rechtsstaates den Rechtsstaat zu untergraben, weil es dann halt innerhalb von wenigen Seiten, Tagen, Wochen werden Zeitungen geschlossen, die nicht mit den Viewpoints übereinstimmen. Es wird sogar dann ein Parteiverbotsverfahren angestrebt für die Reform, also die Opposition und so weiter und so fort. Und im Mittelpunkt steht eine Person, also sie ist Anwältin, die versucht, das irgendwie aufzuhalten, weil sie noch an den Rechtsstaat glaubt und daran, dass es irgendwie alles funktioniert und dann einfach die ganze Zeit immer wieder auf Hürden trifft, wo du dir so denkst, so, sie versucht hier gerade den Rechtsstaat zu verteidigen, sie versucht den zu schützen und gleichzeitig steht quasi der Rechtsstaat ihr jetzt im Weg, während die andere Partei, also der Aufstand, jetzt versucht, das abzuschaffen. Und es ist ein super spannend, es war sehr, sehr unangenehm, das zu lesen, aber gleichzeitig auch super spannend und sehr informativ. Und ich würde sagen, man sollte das unbedingt lesen, weil man das irgendwie kann, weil, ja, es ist auch super gut geschrieben. Ich hätte es in einem Tag durchgelesen, wenn ich nicht hätte schlafen müssen. Hätte ich ein bisschen früher angefangen, wäre es tatsächlich an einem Tag, innerhalb eines Tages gewesen. So habe ich es in anderthalb Tagen gelesen. Und wie gesagt, es ist sehr dystopisch, aber es ist halt auch sehr realitätsnah. Und ja, lest das unbedingt.
Es klingt auf alle Fälle nach einem schönen Buch, aber ich glaube, man muss dann auch, ich sage mal, formulier's mal noch freundlich, schlechte Laune aushalten können wahrscheinlich.
Ja, auf jeden Fall. Auf der anderen Seite ist es so ein bisschen quasi, zeigt es, dass der Rechtsstaat funktioniert und dass wir aber trotzdem aufpassen müssen, weil der Rechtsstaat genau durch seine Rechtsstaatlichkeit ausgehebelt werden kann.
Dann ist ja noch so die Sache, wenn du Bücher als Flucht aus der Realität begreifst, dann ist das natürlich irgendwie jetzt irgendwie gerade das Gegenteil, ne? Weil man ja doch irgendwie Angst hat, keine Ahnung, dass halt, was weiß ich, dass das Bundesverfassungsgericht besser geschützt wird, dass man das nicht so einfach aushebeln kann mit einfachen Mehrheiten und solche Sachen, die dann halt aktiv, ich sag mal, keine Ahnung, so Sachen wie zum Beispiel, dass Staatsanwälte ja weisungspflichtig sind. Das heißt, wenn der Innenminister sagt, nee, pass mal auf, machen wir nicht, verfolgen wir nicht, dass die da hören müssen, dass die Justiz da an einigen Stellen dann nicht so unabhängig ist, wie man sich das vielleicht vorstellt. Das ist dann halt auch traurig und da sind wir wieder bei Politikgeflüster.
Ja. Ich sehe schon kommen, die erste Folge ist dann über die aktuelle Lage und die zweite ist dann über dieses Buch, wenn du es gelesen hast. Dann gibt es ein Crossover zwischen Bücherklang und Politikgeflüster. Nein, aber es ist tatsächlich super spannend insgesamt. Und ich fand es super interessant, weil dann irgendwie, ich glaube, 2 Tage, 3 Tage, nachdem ich das Buch beendet habe, kam dann dieses neue Gutachten raus zur AfD, dass die verfassungswidrig sind. Und das hat irgendwie meine Laune wieder gehoben. Und ich lasse dich gleich weiterreden. aber ich habe dann irgendwie gestern, vorgestern oder so einen Post gesehen, den ich super lustig fand, um die Stimmung ein kleines bisschen zu heben. Es hat jemand, ich weiß gar nicht mehr, wer das gepostet hat, meinte so, wir wissen, dass die AfDlerInnen das nicht gelesen haben, diese Einschätzung, die da rauskam, weil sich noch kein einziger von ihnen darüber aufgeregt hat, dass das gesamte Gutachten gegendert ist.
Auch sehr schön. Ich hatte dieses Foto gesehen, wo sie das vorgestellt haben auf der Bundespressekonferenz. Und da steht ich glaube, sie steht rechts im Bild und er steht links im Bild und beide gucken irgendwie so in die Kamera, so hier nach dem Motto, guck mal, was für einen geilen Klopper wir hier geschrieben haben. Also ja. Fand ich irgendwie sehr, sehr schön.
Und in der nächsten Folge stellen wir dann diesen Klopper vor.
Ich glaube, da kannst du einen Podcast draus machen, wo du das Ding Stück für Stück behandelst.
Bei Politikgeflüster.
Ja, ich wollte gerade sagen, das wäre dann wieder ein extra Projekt. Dann wären wir dann beim 4., 5. was weiß ich Projekt.
Okay.
Es artet aus, genau.
Ja, Stück weg von Politik. Bitte sag mir, dass du irgendwas nicht Politisches uns mitgebracht hast.
Nee, habe ich nicht. Ich habe Morgen und Abend mitgebracht von John Fosse. Der war Nobelpreisgewinner oder ist Nobelpreisgewinner, man ist ja dann Gewinner, ne? Genau. Ich glaube, den hat er 2023 erhalten und ist ein Kurzroman, kommt im Original natürlich dann in Norwegisch, weil der Autor ist auch aus Norwegen und hat so um die, ich glaube, über 50 Veröffentlichungen und gilt halt als relativ wichtig in Norwegen. Es geht um den ersten und den letzten Tag des Protagonisten. Der heißt Johannes, also ja, so ein bisschen um den Kreislauf Geburt, Tod. Und es gibt exakt 2 Teile, nämlich morgens und abends, also Geburt und Tod. Und Johannes ist ein einfacher Fischer. Und im ersten Teil sehen wir halt die Geburt aus der Perspektive seines Vaters und im zweiten Teil aus der Perspektive von Johannes an seinem letzten Lebenstag. Da verschwimmen auch viele, viele Grenzen, dann so Realität, Jenseits und etc. Und es ist auch eher... Ja, es ist von der Sprache her sehr, sehr interessant, würde ich sagen. Da komme ich auch gleich nochmal drauf zu. Und die Handlung ist, wie sich das ja anscheinend für Hochliteratur dann ein bisschen gehört, relativ wenig, sondern es geht mehr um Atmosphäre und Gedanken. Wir haben unglaublich viele Wiederholungen drin und so Rhythmik drin. Aber das habe ich mir mal so angeguckt. Das ist so ein typisches Merkmal des Autors. Es gibt dann auch so ein paar, ja, religiöse Motive, so die ein bisschen vom Christentum, würde ich sagen, entlehnt sind, können aber durchaus offener interpretiert werden. Und wenn man sich das Buch jetzt mal so anguckt, also wirklich kein Punkt, kein Komma, also Komma schon, aber keine so von der Sache her, ein Gedankenfluss von vorne bis hinten, hatten dann auch mal kurz in die Hörbuch-Edition reingehört, weil da ist es ein bisschen einfacher, weil dann der Vorleser das so ein bisschen strukturiert. Und ich mir so gedacht, also dieses Buch, das würde doch im Normalfall durch kein Lektorat, kein Verlag gehen. Keine wörtliche Rede, die dann wirklich als wörtliche Rede gekennzeichnet ist. Also ich habe da mal ein Zitat mitgebracht. Die alte Anna, mit dem kann er gut leben, sagt sie. Das will ich meinen, sagt Olai und Johannes soll Fischer werden, genau wie sein Vater. Und Da sind halt keine Anführungszeichen, nichts drin, da sind keine Punkte drin, da sind ein paar Kommata drin, aber das war es schon. Und diese Wiederholung, da habe ich auch nochmal so ein Zitat mitgebracht, ein bisschen längeren Text, damit man einfach mal ein Gefühl dafür bekommt. Also ich habe es natürlich dann in der deutschen Übersetzung gelesen, weil mein Norwegisch jetzt nicht so gut ist, also sprich nicht existent. Und ich habe mal hier was mitgebracht. Glatt, denn Radfahren kann er ja. Er könnte eigentlich in den Schuppen gehen und nachsehen, wie es um das Fahrrad steht, denkt Johannes. Warum eigentlich nicht Radfahren, denkt Johannes. Aber jetzt muss er erstmal den Rest Brot mit braunem Käse schaffen und dann mindestens noch eine Tasse Kaffee. Dann fühlt er sich wie früher, denkt Johannes. Und er legt die Zigarette hin und Johannes denkt, jetzt isst er das ganze Käsebrot auf, ohne nachzudenken, denkt Johannes. Und er nimmt das Brot und beißt ab und kaut und trinkt Kaffee und das Käsebrot wird kleiner und er legt die Rinde auf den Küchentisch, die braucht er nicht zu essen. Das darf er sich wohl gönnen, denkt Johannes, und er nimmt das Tabakpäckchen und dreht sich noch eine Zigarette. Und man merkt schon, da kam jetzt irgendwie viermal, denkt Johannes, drin vor in unterschiedlichen Varianten oder fünfmal, sechsmal, ich habe es gar nicht genau mitgezählt. Wir haben auch gegen Ende so schräge Sachen, dass dann plötzlich die Perspektivfigur sich, ich würde sagen, mitten im Satz sich ändert, wobei ich nicht weiß, wo Sätze anfangen, Sätze aufhören. Im zweiten Teil, so im Abend, da stirbt er dann sozusagen. Also das kann man, glaube ich, ohne zu spoilern sagen, wenn es sein letzter Tag ist, wird er da wahrscheinlich sterben. Und ich hatte zwischenzeitlich beim Lesen so das Gefühl, als ob ich jetzt einen Schlaganfall bekommen hätte, weil es doch wirklich relativ anstrengend ist, das zu lesen. Man kommt zwar irgendwann rein und es wird besser, aber es ist schon anstrengend. Also das kann man nicht anders sagen. Aber man will auch irgendwie wissen, wie es ausgeht. Aber die Lesegeschwindigkeit an sich ist, glaube ich, ein bisschen reduzierter. Bei meinem zweiten Buch, was ich heute mitgebracht habe, da habe ich das irgendwie wirklich fast in einem Rutsch durchgelesen. Und hier war es halt ein bisschen so, mehr so häppchenweise, so in, ja, 4-5 Sessions. Obwohl das Buch selbst gar nicht so lang ist. Aber ich fand es auf alle Fälle ein interessantes Buch und dann kam mir natürlich der Gedanke, hey, jetzt brauchen wir noch einen Podcast, wo wir irgendwie ganz vorne in der Geschichte anfangen und einen Nobelpreisträger nach dem anderen seine Werke behandeln und dann können wir uns irgendwie die nächsten 30 Jahre damit beschäftigen und es gibt ja auch jedes Jahr neue Nobelpreisträger. Habe ich gedacht, tolles Projekt und ist gedanklich gleich wieder begraben, weil ja.
Ich finde das super spannend, was du gerade erzählt hast, weil ich habe ja jetzt auch schon das ein oder andere Buch von NobelpreisträgerInnen gelesen, beziehungsweise teilweise auch nur angefangen, weil die teilweise ein bisschen kompliziert sind zu lesen. Was mir aber aufgefallen ist, während du gerade geredet hast, der Nobelpreisträger vom letzten Jahr, ich kann seinen Namen aufs Verrecken nicht aussprechen. Rasa irgendwas, glaube ich. Der hat auch ein Buch geschrieben, bei dem das nur ein Satz ist. Das gesamte Buch ist nur ein Satz, wo ich auch dachte so, wie ist das durchs Lektorat gekommen? Aber das finde ich gerade spannend. Das heißt, ich stelle jetzt hier eine These auf, wenn man den Nobelpreis für Literatur gewinnen will, muss man einfach nur ein Buch schreiben, das nur aus einem Satz besteht.
Ich möchte der These widersprechen, weil das hat wahrscheinlich jetzt nur bei dem Autor funktioniert. Jetzt ist es ja praktisch nichts Besonderes mehr.
Naja, es ist jetzt zweimal passiert.
Inwiefern? Naja, nee, ich würde sagen, da kommen ab und zu mal Punkte vor bei dem Buch.
Okay.
Aber es ist schwierig, würde ich sagen. Und ich habe ja auch gelernt, als ich mir das nochmal ein bisschen genauer angeguckt habe, ich dachte immer irgendwie, der Nobelpreis wird für ein Buch vergeben, aber der wird ja praktisch für das gesamte literarische Werk des Autors vergeben und gar nicht für ein spezielles Buch. Es kann zwar bei der Begründung für diesen Preis irgendwie angegeben werden, ja, vor allem sieht man sein Werk in dem und dem Buch, also wo man das besonders gut sieht, aber es wird immer das Gesamtwerk ausgezeichnet. Das hat mich ehrlich gesagt überrascht.
Ja, also das ergibt ja auch Sinn. Also klar, es wird ist immer irgendwie ein Buch, das total raussticht, aber es ist ja das Lebenswerk von einem Autor und ich finde, es ergibt Sinn, dass es nicht nur für ein Buch ist, aber ich habe das auch erst vor, keine Ahnung, ein, zwei Jahren erfahren und war so, das wusste ich nicht. Spannend.
Das finde ich beruhigend, dann kann man ja auch mal zwischendurch schlechte Bücher schreiben, weißt du, und hat vielleicht noch immer eine Chance.
Ich würde es eher andersrum sagen. Wenn du ein schlechtes Buch geschrieben hast, sinken deine Chancen.
Oh, das klingt jetzt wieder sehr pessimistisch.
Stell dir vor, du schreibst jetzt ein richtig krasses Buch, was so nicht nur Bestseller-Niveau, sondern Nobelpreis-Bestseller-Niveau hat. Und dann guckt sich die Jury deine anderen Werke an und sagen so, ja, aber die anderen sind nicht so krass, sondern nur das eine. Und wenn das jetzt nur für das eine Buch verliehen werden würde, dann würdest du den bekommen, aber dadurch, dass auf alles geguckt wird, ja. Also sobald du Fantasy oder sowas schreibst, ist es unwahrscheinlich, dass du jemals den Nobelpreis bekommst. für Literatur.
Das ist ja auch so ein bisschen traurig dann irgendwie, ne? Ja, gut. Dein Buch, handelt es auch von Tod?
Ja, also nein. Es heißt If Books Could Kill von Kate Eberle. Ich glaube, Eberle wird sie ausgesprochen. Und das ist so ein angenehmer Read, würde ich sagen, für so zwischendurch, wenn es einfach alles zu viel wird. Es geht darum, dass die Protagonistin sich wünscht, die Protagonistin im nächsten Buch ihrer Lieblingsautorin zu sein. Und ich bin ja total, ich liebe solche Sachen ja, wenn du quasi eine Autorenperson hast in einem Buch, die ein Buch schreibt und dann kommt raus, dass der Charakter, dem wir folgen, ein Charakter in dem Buch von der Autorenperson ist. Darüber habe ich ja meine Bachelorarbeit geschrieben. Deswegen, also wenn ich sehe, das ist die Prämisse in einem Buch, bin ich sofort sold. Und was hier jetzt quasi so ein bisschen der Plot-Twist ist, die Autorin in dem Buch schreibt immer Romance-Bücher, aber in diesem Fall schreibt sie einen Thriller. Das heißt, unsere Hauptperson hat sich eigentlich in ein Romance-Buch gewünscht und findet sich jetzt aber in einen Thriller wieder. Und es ist aber total lustig und man hat natürlich trotzdem einen Romance-Plot mit drin, logischerweise. Und gleichzeitig versucht die Hauptperson, die Autorin zu erreichen, weil quasi es ist halt ein, ja, wenn sie jetzt im Buch stirbt, dann stirbt sie in echt, also in ihrer echt. Naja, es ist ein bisschen schwierig zu erklären, weil für die Protagonistin ist es ja quasi echt, aber für uns ist es ja auch nur ein Buch. Und versucht dann halt, wie gesagt, diese Autorin zu erreichen, weil die Autorin auch rechts und links Personen umbringt und sich die Hauptperson dann natürlich auch verliebt und dann nicht möchte, dass ihr die Person, an die sie sich verliebt hat, umgebracht wird und gleichzeitig versucht sie herauszufinden, wer jetzt die Personen sind, die hinter ihr her sind und warum sie hinter ihr her sind und all das. Und ich würde sagen, es ist tatsächlich ganz lustig, weil im Hintergrund gibt es mehr oder weniger so einen Wettstreit von Serienmördern und die versuchen herauszufinden, wer der krasseste von ihnen ist und versuchen dadurch deswegen die Hauptperson umzubringen, weil sie jetzt halt zufällig ein Opfer ist, das sie sich ausgewählt haben und ja, also es ist sehr humorvoll, würde ich sagen. Es ist auch sehr romantisch an vielen Stellen. Es ist an manchen Stellen, wo ich sage, das ist so ein bisschen cringe, not gonna lie. Ich würde sagen, ich habe auch vorher herausgefunden, wer the big bad evil guy ist. Aber es war schon tatsächlich nicht so einfach, würde ich sagen. Und das mag ich tatsächlich sehr gerne bei Thrillern, wenn du nicht sofort mitbekommst, sondern wenn du es quasi so eine Sekunde vor den Charakteren herausfindest. Weil sonst hat man so die ganze Zeit, dass man sich so denkt, so öffne doch einfach mal die Augen, damit du herausfindest, dann siehst du es. Und in dem Fall war es halt wirklich ich habe es auch erst so 3 Sekunden vorher herausgefunden. Und das mag ich sehr.
Möchte da kurz einhaken. Also ja, es ist manchmal, also ich habe vor einer Weile diese Serie Citadel geguckt, ist so eine Agenten-Irgendwas-Thriller-Serie auf Amazon. Und die haben da wirklich, ich glaube, in der ersten Staffel irgendwie 300 Millionen an Budget verbraten, wenn nicht sogar mehr. Und also so rein Action-Szene-mäßig und qualitativ, so was Bildqualität und so angeht, ne, alles wahrscheinlich super toll. Aber die Serie ist irgendwie super schlecht. Also im Sinne von jetzt irgendwie in der zweiten Staffel, ich dann irgendwie so gedacht, naja, sie hat das Ding doch jetzt, oder? Ne? Und dann irgendwie 40 Minuten später oder so, kam dann raus, dass sie das hatte und ich so, ja, okay. Ne? Und auch die ganzen Figuren, dass die überhaupt nicht zueinander passen. Und dann finde ich es natürlich sehr positiv, wenn du irgendwie sagst, dass das bei dem Buch hier halt nicht so ist, sondern du wirklich erst das vorher checkst und sagst so, ah, okay, ja. Ja, und was das angeht, dass ihr jetzt in einem Thriller gelandet hat, ist, ne, ja, shit happens. das tut mir natürlich leid für sie, aber nochmals fürs Verständnis, ist sie jetzt wirklich in dem Buch gelandet? Also, dass sie wirklich drin ist? Oder spoilerst du was, wenn da am Ende irgendwas anderes rauskommt?
Also, es ist tatsächlich, dass sie ihr Leben weiterlebt und sie auch quasi alles weiterhin in ihrem Leben so passiert, wie es passiert, aber die Autorin schreibt halt, was passiert. Also es ist jetzt nicht, dass sie aus ihr Leben gerissen wurde für, keine Ahnung, eine bestimmte Zeit und dann landet sie wieder in ihr Leben. Aber es ist ein bisschen kompliziert, weil dann auch teilweise zwischendurch gesagt wurde, ja, und wenn das Buch dann zu Ende ist, dann erinnerst du, also nur du dich daran, was passiert ist und alle um dich drumherum nicht. Und dann bin ich so, ja, aber dann keine Ahnung. Also ich finde, das ist tatsächlich eine Sache, die ist dann nicht so ganz durchdacht und nicht ganz logisch. Aber ich war so, das ist, darüber konnte ich halt hinwegsehen, weil der Rest halt gestimmt hat. Ich muss aber sagen, ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt und das hat 3,5 Sterne, das Buch, was ich gar nicht verstehen kann. Aber ich hatte wirklich Spaß damit. Also klar, es war an vielen Stellen, wo ich sage so, ja, ist jetzt nicht perfekt oder so. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht und ich habe dem, glaube ich, 4,5 Sterne gegeben, weil ich dachte so, ja. Aber vielleicht bin ich da auch einfach nochmal, wie gesagt, das ist halt so das Thema von meiner Bachelorarbeit gewesen damals. Dementsprechend bin ich da, glaube ich, auch nochmal anders interessiert.
Du hast also nicht, wie man in der Wikipedia sagt, einen irgendwie neutralen Standpunkt dazu.
Nein, aber es könnte halt aber auch sein, dass es krasser, also dass ich kritischer gewesen wäre als der Durchschnitt, weil dass ich die literaturwissenschaftliche Theorie dahinter erkenne. Ich habe schon in der Vergangenheit das ein oder andere Buch mit einer ähnlichen Prämisse angefangen zu lesen, was andere total gut fanden und was ich dann abgebrochen habe, weil ich meinte so, nee, das funktioniert hier nicht aus dem und den literaturwissenschaftlichen Gründen. Dementsprechend, ja.
Gut.
Ja, genau, gut. Und du? Sag mir auch, dass du bitte so ein Buch hast, weil ich bin immer auf der Suche nach Büchern mit diesen verschiedenen Ebenen, die sich überkreuzen.
Ja, gar nicht. Ich habe ein Buch. Ich lese einfach mal den Titel vor. Das heißt The Most Interesting Book in the World.
Das klingt sehr interessant.
Ich wollte gerade sagen, da ist schon alles mit gesagt. Ne? Er geht im Buch auch nochmal drauf ein, wie zur Hölle er dann auf die Idee kommt, das Buch so zu nennen. Und es ist einfach eine Sammlung höchst merkwürdiger Begebenheiten von Edward Brooke Hitching. Der ist Sohn eines Antiquariats und sammelt halt gerne Zeugs und interessiert sich für alte Karten und schreibt auch Bücher wie der Atlas des Himmels oder der Atlas des Teufels, glaube ich, hat er auch oder so. Er hat halt ganz viele außergewöhnliche, kuriose und oft kaum bekannte Fakten gesammelt. Ich interessiere mich auch für solche Fakten und muss halt sagen, kaum bekannter Fakten traf bei mir dann irgendwie nur auf einen Teil der Sachen zu, weil ich dann doch auch andere Bücher gelesen habe, die so hingehen. Aber es werden halt immer so abschnittsweise halt alle möglichen Sachen, warum sind Katzen gleichzeitig fest und flüssig oder irgendwelche historischen Geschichten, Mythen und Entdeckungen und Anekdoten. All sowas ist in dem Buch drin. Es ist halt kein Roman, sondern mehr so ein Nachschlagewerk beziehungsweise einfach eine Mischung, also so eine riesige Trivia-Sammlung, wo man Stück für Stück durchlesen konnte. Und das hat halt, also ich habe es fast in einem Rutsch durchgelesen, wie du vorhin sagtest, ich musste dann auch mal kurz schlafen gehen und habe dann weitergelesen. Und macht schon Spaß. Im Deutschen trägt es auch noch den Titel eine umfassende Sammlung höchst merkwürdiger Begebenheiten. Ich hatte ja auch mal irgendwie, glaube ich, diese Neon-Bücher vorgestellt, wo auch so einfach so Trivia-Zeugs irgendwie drin war oder so Sachen, die gesagt wurden. Und sehr, sehr kurzweilig und auch so mit Fußnoten zur Fußnote zur Fußnote zur Fußnote, wo dann auch auf irgendeinen Rekord in einem anderen Buch verwiesen wird, wo es irgendwie eine dritte Fußnote zur Fußnote gab und er das natürlich dann in diesem Buch einmal toppen wollte. Ja, hat mir auf alle Fälle Spaß gemacht. Ist dann natürlich ein Buch, wenn du durch bist, bist du durch und dann nochmal lesen ist dann irgendwie nicht so sinnvoll oder keine Ahnung, das kann man dann weiter verschenken. Aber für Freude, also für Leute, die wirklich Freude an so Kuriositäten und unnützem allgemeinen Wissen haben, kann man es echt empfehlen und dann einfach, liest man sich das von vorn bis hinten und erfreut sich dann an diesem unnützen Wissen und sieht dann, dass die Welt an einigen Stellen ein bisschen schräg ist. Ne? Also es wird unter anderem von einer Maschine berichtet, ein Bett, was in Rotation versetzt werden kann, damit bei einer Geburt dass das Baby durch die Zentrifugalkraft hinaus befördert wird und in einem Fangnetz landet. Also solche Sachen werden da auch behandelt. Also wirklich ganz bizarrer Kram.
Okay, ich glaube, ich muss das auf meine Leseliste packen, weil das klingt lustig. Es klingt. Ja, aber ich dachte mir, als du meintest so, ja, das ist nichts, was man nochmal lesen muss, dachte ich so, gibt es wirklich viele Bücher, die man am Ende nochmal liest? Weil, also ich habe wenig Bücher in meinem Leben, die ich noch ein zweites, drittes Mal gelesen habe. Und ich finde auch, das muss auch nicht der Anspruch an Bücher sein, vor allen Dingen auch nicht an alle Ansprüche, an alle Bücher. Und ich glaube, es wäre halt vielleicht lustig, das in 10 Jahren nochmal zu lesen, wenn man bis dahin vermutlich auch super viel wieder vergessen hat.
Ja, ich denke schon, aber ich weiß nicht, so Bücher, die ich jetzt gelesen habe und die ich nicht mehr im Regal brauche, die gebe ich dann irgendwie weg, verschenke sie oder was weiß ich, weil ich dann doch so ein bisschen ja, gefühlt das ein bisschen minimalistischer haben möchte, also ein bisschen weniger Krams besitzen und dann trotzdem immer noch irgendwie genug Bücher besitze, ne? Also das ist es dann.
Fühle ich.
Aber jetzt möchte ich irgendwie ein Buch schreiben, an dem er am Ende steht und jetzt lies mich nochmal. Und dann bist du gefangen in diesem Buch, weißt du?
Ja, mach das. Tu das. Aber dann muss es auch irgendwie bei jedem neuen, also bei jedem neuen Durchlesen eine neue Erkenntnis kommen.
Ja, okay. Wir arbeiten dran. Wir tun das noch ausarbeiten.
Ja.
Gut.
Ja.
Was hast du uns denn Schönes noch mitgebracht als letztes Buch für die heutige Episode?
Dazu erstmal eine Frage, weil ich nie weiß, was jetzt genau im allgemeinen Konsens da ist und was nicht. Weißt du, was eine Tradwife ist?
Ja, aber ich denke, du kannst es dann nochmal für unser erlauchtes Publikum erklären.
Okay, dann erkläre ich es nochmal. Also eine Tradwife ist, das ist gerade eine Strömung, vor allen Dingen in Amerika, das ist so, dass Frauen wieder zurück zu den traditionellen Werten gehen wollen, beziehungsweise halt Familien an sich. Und dann ist der Gedanke dahinter, die Frau bleibt zu Hause, kümmert sich um das Haus, um Essen, um die Kinder und der Mann geht halt auf Arbeit und ist halt der Versorger. Das ist vor allen Dingen in religiösen Strömungen in Amerika sehr groß. Und ja, genau, das ist so ein bisschen das Hauptding von Tradwives. Die Sache ist, was es oftmals halt sehr mit einem Beigeschmack macht, ist, dass das sehr auf Social Media promoted wird. Das heißt, die Personen, die das tatsächlich nach außen tragen, promoten, sind dann meistens die Frauen. Und das heißt, die sind halt gar nicht in dieser wirklichen Tradition von Tradwives mit drin, weil sie haben ein eigenes Business mit Social Media. Sie haben einen eigenen Kanal, sie verdienen dadurch Geld und sagen gleichzeitig so, ja, aber eine Frau muss zu Hause bleiben, da sollte kein Geld verdienen, sollte sich dem Mann unterordnen und all diese Sachen. Genau, und das ist halt, was auch in meinem dritten Buch, jetzt, was ich heute mitgebracht habe, passiert. Es heißt Yesteryear von Caro Claire Burke und es geht um eine Tradwife, also eine Frau, die tatsächlich auch auf Social Media stattfindet und auf Social Media propagandiert, dass Frauen zu Hause bleiben sollten, sich um Familie und Essen und weiß ich kümmern soll. Genau. Und ihr Mann kommt aus einer relativ reichen Familie. Sie haben auch von der Familie Geld bekommen und haben sich eine eigene Farm gekauft. Und was man halt auf dem Social Media von ihr nicht sieht, ist, dass im Hintergrund haben mehrere Nannies, sie haben sogar eine Person, die ihr dabei hilft, den Content zu createn und sie haben mehrere Farmhelfer, die halt dafür sich auch sorgen, dass diese Farm am Laufen gehalten wird, während sie halt nach außen zeigen, oh mein Gott, wir sind so eine christlich-konservative Familie, ich kümmere mich alleine um die Kinder und mein Mann kümmert sich alleine um den Hof und wir sind Selbstversorger und so weiter und so fort. Und was aber der große Punkt in diesem Buch ist, sie wacht dann in der Welt auf, die sie die ganze Zeit propagandiert, also ist plötzlich alleine zuständig für die Kinder, für das Essen machen und so weiter und so fort. Und ihr Mann ist dann halt alleine mehr oder weniger zuständig für diese Farm. Und sie hat dann findet dann heraus, was es bedeutet, keine Stimme zu haben, also in Entscheidungen, sich dem tatsächlich ihrem Mann komplett unterzuordnen und all diese Dinge und findet halt auch heraus, dass es gar nicht so eine coole Zeit war, obwohl sie halt die ganze Zeit meinte, so, das ist voll das, was sie will. Und ja, was ich halt so spannend fand an dem Konzept ist, dass es ja durchaus super viele Leute gibt, die das auch so sehen, also die dieses Tradwife-Movement total kritisch sehen und gleichzeitig halt total viele Leute, die sagen, nein, lass doch die Leute die Entscheidung treffen, die sie wollen. Und ich bin so, ja, klar, wenn das deine Entscheidung ist, sollst du das machen, wie du das möchtest. Aber dass diese Zeit, die sich ganz viele von den Tradwives oder auch den traditionellen Beziehungsleuten zurückwünschen, gar nicht so gut war für alle Beteiligten, weil man auch durchaus mitbekommt, dass der Mann auch der hat halt auch nicht so richtig Bock da drauf, weil das auch für ihn alles super schwer ist. Ja, also genau. Und was ich tatsächlich sehr spannend fand generell an diesem Buch ist, dass die Hauptperson super unsympathisch ist. Also von Anfang an bis zum Schluss, sie wird auch nicht wirklich sympathischer und es ist trotzdem, dass man sagt, so, ich will wissen, wie es weitergeht. Ich fühle trotzdem mit dieser Person mit. Und es ist ganz oft, dass ich dachte, so, sie ist kurz davor zu verstehen, dass das, was sie sich gewünscht hat die ganze Zeit, nicht das ist, was sie wirklich will. Weil es schnell gesagt ist, zu sagen, so, hey, ich möchte die traditionellen Werte zurück oder was auch immer. Aber das dann zu leben, ist super beschwerlich. Und dann die Möglichkeit zu geben, zu sagen, so, okay, das ist doch nicht das, was ich mir wünsche. Ja. Aber es ist, wie gesagt, es ist super spannend gewesen, weil man dann auch sehr gut sich hineinversetzen konnte in eine Person, die genau das halt will, also die quasi dieses Tradwife-Dinge wieder zurück will und auf der anderen Seite sieht, okay, es ist nicht mal sie sieht das tatsächlich in dem Moment als gut an. Und es gibt einen Plottwist am Ende des Buches, den ich sehr, sehr krass gut gelungen fand, also quasi die Auflösung, wie sie zu dem Punkt gekommen ist, dass sie da in dieser Zeit aufgewacht ist. Und ohne zu spoilern kann ich sagen, hier ist nichts Übernatürliches. Also es ist jetzt nicht, dass wie bei Outlander oder so sie dann plötzlich eine Zeitreise gemacht hat oder so, sondern es gibt tatsächlich eine Erklärung dafür, wie sie in dieser Zeit gelandet ist.
Ja, also ich würde ja sagen, irgendwie meistens ist ja die Schnittmenge der Bücher, die wir beide lesen würden, wahrscheinlich immer nicht so hoch bei uns. Aber also heute ist es dann schon das zweite Buch, einmal das 2033 und jetzt Yesteryear, wo ich wirklich doch interessiert dran bin, das auch mal zu lesen. Was ja erstmal heißt, wir packen es auf unsere Liste und in 20 Jahren gucken wir mal, wie viel wir davon geschafft haben. Aber es klang auf alle Fälle sehr interessant.
Apropos auf die Liste packen. Ich wollte jetzt hier auch nochmal, die habe ich ja schon erzählt, ich wollte hier auch nochmal angeben, dass ich jetzt 100 Bücher dieses Jahr gelesen habe.
Holy moly.
Ich glaube, vorher war mein Rekord 40 oder so. Ja. Und jetzt sind es einfach 100. In der Hälfte des Jahres. Also ich könnte 200 schaffen, wenn ich es drauf anlege.
Ja, cool wird es ja erst, wenn du eins pro Tag liest, damit du 365 im Jahr schaffst.
Oh nee. Aber seien wir ehrlich, ich glaube, so viel wird es auch am Ende nicht, weil im November werde ich wahrscheinlich so 2 Bücher lesen oder so.
Ja, ich überlege gerade, vielleicht schafft man das ja, wenn man irgendwie so Erzählungen irgendwie nimmt, die man so in 2 Stunden durchschafft, dass man dann wirklich jeden Tag was liest, weißt du? Aber sonst finde ich es, glaube ich, auch relativ schwierig.
Oder sehr, sehr viele Hörbücher auf 4-facher Geschwindigkeit hören.
Ja, das ist dann, glaube ich, nicht mehr wirklich das Werk antizipieren.
Ey, ich höre mittlerweile meine Hörbücher auf 3-facher Geschwindigkeit, aber auch nur, weil es schneller nicht geht. Ich liebe es. Es ist so angenehm. Ja, das ist vielleicht auch ein Punkt für ein Thema für ein anderes. Apropos, was anderes. Wir wollen ja immer auch aus unseren eigenen Geschichten und Büchern vorlesen. Und ich lasse dir den Vortritt, ganz selbstlos wie ich bin. Woraus liest du uns heute was vor? Und wehe, du sagst jetzt, es ist nicht Winston.
Es ist nicht Winston. Ich hab ja hier ein Kürzel reingemacht. Das habe ich reingemacht, damit nicht gleich rauskommt, was es ist. Es ist TGAOW. Du darfst jetzt mal raten, was das sein könnte.
Ich bin so schlecht bei sowas zu improvisieren. Ist es Deutsch oder Englisch?
Das Kürzel ist jetzt auf Englisch, ja.
Okay. Was weiß ich? Also TG steht in meinem Kopf unumstößlich für The Girl.
Du gibst der Story gerade einen anderen Spin, okay.
Okay. Also TGA steht in meinem Kopf für The Girl Alone. Mhm. Und dann vielleicht Other Worlds, keine Ahnung.
Oder On the Water.
Ja, aber da fehlt ja dann das T.
Na, aber das will kann man ja weglassen, das ist doch in Ordnung.
Ja, okay, ja, gut.
Nein, ich habe es nur als Kürzel reingeschrieben, damit du es nicht gleich herausfindest. Es steht für The Great Adventures of Winston.
Woo! Ja!
ja, wir haben ein neues Kapitel, wir erinnern uns, sie sind an den Ort der Bücher geflogen, haben dort Eintritt erlangt und Luna wusste irgendwie auch die passende Parole, damit sich diese Bibliothek öffnet. Sie wollten dort ja hin, weil sie Wissen brauchten über diese Schattengänger, die eigentlich ja nicht da sein sollten. Und an der Stelle machen wir weiter, das Kapitel trägt den Namen Geheimnisse. Langsam schloss sich das Portal wieder und die drei erschraken kurz, als es mit einem finalen Geräusch wieder endgültig ins Schloss fiel. Ein ewig langer roter Teppich führte an schier unermesslichen Reihen an Regalen entlang. Wow, entfuhr es Lisbeth. Du sagst es, erwiderte Winston. Eine Gestalt in einer Kutte kam auf die drei zu. Folgen Sie mir, Lumina, Lunaria. Winston und Lisbeth starrten Luna entgeistert an. Während die Gestalt sich entfernte und ihnen den Weg wies, blieben sie noch einen Moment stehen. Schlussendlich durchbrach Lisbeth die Stille. Du bist eine Lumina? Luna wirkte unangenehm berührt. Ich weiß es nicht, wirklich nicht, sagte sie. Es tut mir leid, ich wollte nicht, dass es dir unangenehm ist, erwiderte Lisbeth. Das können wir später klären, kommt, sagte Winston und begann, der Gestalt zu folgen. Es dauerte einige Minuten, dann betraten sie einen Raum und die Gestalt zeigte in das Innere hinein und sagte, es ist bereit. Dann entfernte er sich. Luna schob ein Danke sehr hinterher und dann blickten die drei in den Raum. Eine Art Kristallstruktur befand sich in der Mitte des Raumes, leicht bläulich, schimmernd, verzweigend, so dass sie einen Großteil des Raumes einnahm. Was ist das? Fragte Winston. Ich weiß es nicht, antwortete Luna, während sie den Raum betrat und sich langsam der Kristallstruktur näherte. Ein leises Summen verwandelte sich in einen sphärischen Klang, je näher sie der Struktur kam. Sei vorsichtig, sagte Lisbeth, die gemeinsam mit Winston noch am Rand des Raumes wartete. Immer näher trat Luna an den Kristall. Dann blieb sie stehen und berührte mit ihrem rechten Flügel die Struktur. Dort, wo sie die Kristalle berührte, veränderte sich ihr Leuchten, als ob es sich an ihre Flügel schmiegen wollte. Es kribbelt, sagte Luna. Und dann erstrahlte der Raum in einem gleißenden Licht. Winston und Lisbeth drehten sich von der Struktur weg. Der sphärische Ton wurde urplötzlich immer schriller und dann war er weg. Die Kristalle leuchteten nicht mehr. Ihr Schimmer war erloschen. Luna! Rief Lisbeth besorgt, als sie ihre Freundin vor der Kristallstruktur auf dem Boden liegen sah und flog schnell hin. Winston tat es ihr nach.
Ja, aber das war zu kurz. Das zählt gar nicht.
Doch.
Muss ich jetzt wieder, wie lange, ein halbes Jahr darauf warten, dass das nächste Kapitel kommt?
Ach, schauen wir mal.
Ein halbes Jahr war es, glaube ich, nicht. Ich weiß nicht.
Ja, aber es war zumindest, ich habe mal geguckt, irgendwie 2023 hatte ich damit aufgehört. Es war jetzt praktisch nach 3 Jahren das erste Mal, dass ich wieder was dazu geschrieben hatte.
Sehr gut. Es war wieder sehr toll.
Ja, gut. Was hast du uns denn Schönes mitgebracht?
Ich habe Fluch des Mondes dabei. Ich glaube, ich hatte schon das ein oder andere Mal daraus vorgelesen. Ich habe an einer random Stelle aufgeschlagen. Das heißt, also wir sind zwar noch relativ weit am Anfang, also Seite 32. Gut, das ist alles gefühlt ist am Anfang dieses Buches, weil dieses Buch ja nur so 70 Seiten hat. Also es ist wirklich eine relativ kurze Geschichte. Ich habe gerade keine Ahnung, was jetzt hier kommt. Ich hoffe, es ergibt trotzdem für euch Zuhörenden Sinn. Und ja, ich lese einfach mal und dann finden wir das alle gemeinsam heraus. Ich ließ mich auf den Waldboden nieder und vergrub meine Hände in meinen Haaren. Alles in Ordnung, riss mich eine Stimme aus meinen Gedanken. Ich zuckte zusammen, blickte auf und in Rorys besorgtes Gesicht. Wie von allein rutschte ich über den Waldboden, um Distanz zwischen uns zu bekommen. Sie sah es, rang sich ein Lächeln ab und machte dann einige Schritte zurück. Dort setzte sie sich in einiger Entfernung auf den Waldboden. Gerade so weit von mir entfernt, dass ich sie und ihre Bewegungen erahnen konnte. »Du weißt es«, flüsterte sie. Mehr als ein Nicken schaffte ich nicht. »Wieso hast du mich nicht verraten?« Ihre Stimme war leise und es glich einem Wunder, dass ich sie über die Geräusche des Waldes verstehen konnte. »Ich konnte nicht«, gab ich zu. »Wie kam es dazu?«, fragte ich, mein Blick immer noch auf sie gerichtet. »Es ist kompliziert«, antwortete sie etwas lauter, doch immer noch kaum hörbar. »Deine Familie«, vermutete ich. Als sie nicht antwortete, wusste ich, dass ich recht gehabt hatte. In wenigen Fällen wurde es tatsächlich weitervererbt. »Bitte sag es niemand. Wir haben noch nie etwas Unrechtes getan.« Ihre Stimme klich einem Flehen. Langsam richtete ich mich auf und kam auf sie zu. Die Distanz zwischen uns war schnell überwunden. Verwundert stellte ich fest, dass ich keine Angst verspürte.
Ich würde sagen, man hat jetzt nicht wirklich eine Ahnung, worum es ging, wenn man den Rest des Buches nicht weiß. Aber wenn man zumindest mal so den Klappentext gelesen hat, du hast es ja auch mal vorgestellt, glaube ich.
Ja.
Hat es zumindest so ein bisschen Sinn ergeben, ohne natürlich jetzt, dass man genau sagen kann, wo an. Na gut, du hast ja gesagt, das spielt am Anfang der Geschichte. Das fand ich sehr schön als Definition. Ja, auf alle Fälle Spannung, ja.
Ich habe auch gerade tatsächlich beschlossen, an der Stelle aufzuhören, vorzulesen, weil in der nächsten Zeile wurde es dann aufgelöst, um was es geht. Und ich dachte mir, halt mir ein bisschen die Unklarheit offen.
Ja, finde ich gut. Und wer es nicht aushält, der kann das Buch natürlich dann einfach käuflich erwerben.
Genau, lohnt sich, sagt die Autorin.
Immer. Ja, Damit sind wir am Ende dieser Episode und ihr könnt uns natürlich gerne schreiben per Mail an info@t1h.net oder über das Kontaktformular auf der Webseite unter t1h.net. Bis zum nächsten Monat. Tschüssi.
Bye, bye.
Eine Produktion von Tone H. T1H.net